Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitlhof.
Servus.
Heute mit dem Schuhmacher Philipp Schwarz.
Ich arbeite mindestens 42 Stunden an einem Badelschuh.
Nach einer Karriere im Marketing ging er als Erwachsener noch einmal in die Lehre und stellt heute als Letzter die originalen Gäuserer Schuhe in Maßarbeit her.
Als Oberlandler hast du es in Gäusern eigentlich gar nicht so leicht.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert. Wir sind im inneren Salzkammergut in Bad Gäusern. Und ich habe eine Frage an dich. Wo kaufst denn du deine Schuhe?
Ah, das kommt immer drauf an. Also, wo es mich anlachen, meistens in der Auslage. Aber zuletzt, die ich heute anhabe, weißt du eh, kennst du auch,
ah,
oder?
Dirndl
und Buhr.
Die sind aus St. Georgen.
Richtig, ja. Genau, ja.
Ist das Werbung jetzt gewesen?
Nein, das macht ja nichts. Es ist ja ein Podcast und wir sind ja keine Radiosendung, daher ist es nicht schlimm. Weil du jetzt gerade gesagt hast, Bad Gäusern, inneres Salzkammergut. Wir haben uns ein bisschen wegbewegt vom Attersee.
Ja, muss ja auch sein. Wir haben ja am Anfang überlegt, was ist das Salzkammergut für uns, beziehungsweise was ist es für andere. Da ist teilweise ein ganz großer Unterschied. Für uns reicht es eben bis zum Attersee, aber es gibt Leute, die sagen, inneres Salzkammergut ist nur das Ausseerland, Bad Gäusern, Ischl und bis zur Löwenstatue am Traunsee.
Und tut das aus?
Ich bin anderer Meinung, ganz klar. Ich hoffe, unser heutiger Gast auch. Der hat nämlich nicht nur einen Bezug zum Salzkammergut, macht was ganz Spezielles, sondern auch einen ganz engen Bezug zu Schuhen. Deswegen meine Frage am Anfang.
Und vor allem, wer eifrig unseren Podcast hört, der hat vielleicht von ihm schon einmal gehört. Im Podcast von der Steffi Schwarz, von der Kinderbuchautorin. Sie hat ihn nämlich erwähnt.
Genau. Heute zu Gast bei uns Philipp Schwarz, seines Zeichens der einzige verbleibende Schuhmacher, der die originalen Gäuserer machen darf. Philipp, was sind denn diese Gäuserer?
Die Gäuserer waren früher, ich sage aus heutiger Sicht, fälschlicherweise also ein schwerer, stabiler, grober Bergschuh. Und heute sind es ganz individuelle Maßschuhe, die bunt sein können, die zeitgemäß sind, die gern getragen werden und auch viel getragen werden sollen.
Ich habe mir ein Datum gemerkt, 1875.
Ja, genau.
Was war da?
Das waren so die erste Aufzeichnungen oder so die laut Aufzeichnungen dann auch die Gründung von dem originalen Gäuserer. Da gibt es eben eine Geschichte, wo der Franz Neubacher, der war Schuhmachergeselle, ist in einer Doline eingefallen, die ist nicht mehr rausgekommen.
Moment, was ist das? Was ist eine Doline?
Schneeloch, sagen wir einfach gesagt, in ein Schneeloch ist er reingefallen, wo er nicht oder dann nur sehr schwer rausgekommen ist und ist dann heim und hat in der Werkstatt getüftelt, wie er die Schuhe bauen kann, dass sie ja für das unbiegsame Gelände tauglich sind, für Schnee, für Harsch, für Arbeiten am Holz, am Fels. Und hat da gemeinsam mit seinem Bruder, der Schmied war, haben sie eben dann diese geschmiedeten Nägel, diese Schnerken, hat man damals gesagt.
Tolles Wort.
Der Schnerkenschurch in den Schurch eingearbeitet und das war so die Geburtsstunde von den Gäuserern.
So, gibt es den ersten noch, den ersten Gäuserer?
Den allerersten gibt es nicht mehr, aber Schuhe, die aus der Zeit der Geburtsstunde gemacht worden sind, habe ich noch in der Werkstatt, ja.
Wunderbar. Jetzt denke ich mir, dass natürlich viele damals sie vielleicht Schuhe gemacht haben, wenn sie Schuhmacher waren. Was hat diesen Gäuserer so anders gemacht als die anderen?
Und wieso hat er so einen Namen bekommen?
Wir haben in Gäusern relativ viele Schuhmacherbetriebe herinnen gehabt.
Schuhmachermeister.
Vorher schon. Genau. Ja, okay. Schuhmachermeister. Demnach haben wir sehr viele Schuhmachergesellen herinnen gewohnt. Ich glaube, dass 8 neue Betriebe waren und der größte hat irgendwo um die 22, 23 Mitarbeiter gehabt. Und früher hat es ja auch den Begriff oder die in Verbindung mit dem Handwerk die Walz noch gegeben, wenn die Handwerker ausgerost sind und in ihrem Zunftgewand durch die Welt gewandert sind. Und demnach hat der Gäuserer auch so einen Ruf gekriegt, weil diese Handwerkstradition, diese Handwerkskünste eben nach außen getragen worden sind. Mhm. Dann sind natürlich, was auch dazu gekommen ist, in der Kaiserzeit, der hat sich auch in Gäusern beim originalen Gäuserer Schuhmacher damals auch die Schuhe fertigen lassen und dementsprechend viele adelige Kunden und das hat sich durchgezogen.
Da sind wir wieder bei der Tradition des Salzkammergutes, die immer mit den Habsburgern zusammenhängt. Weißt du zufällig noch, was Kaiser Franz Josef für eine Schuhgröße hatte?
da muss ich passen. Ich habe den Schurch von der Sissi in der Werkstatt, den hat mir mein Vorvorgänger hat mir den geschenkt, übertragen. Da konnte ich dann nachmessen, aber vielleicht kannst mir du eines Besseren belehren. Weißt das
wir
du?
Wir wissen es leider nicht, aber wir haben gesagt, das müssen wir dich unbedingt fragen. Hat es überhaupt schon Schuhgrößen gegeben damals? Weißt du das?
Die Schuhgrößen hat es sicher schon gegeben, gerade diese Größe, wie man eben heute sagt, 35, 36, 38er, das sind in der Fachsprache, sagt man, das sind französische Stich. Da ist eine Schuhnummer 7 mm groß und das hat es laut Aufzeichnungen schon ja bis 17, 1800 eigentlich zurückgegeben.
Aber das heißt, es hat damals nicht nur einen Schuhmacher gegeben, der die originalen Gäuserer herstellen hat dürfen, sondern das war einfach der eine Schuh, aber das war nicht auf einen Schuster irgendwie jetzt limitiert.
Genau richtig. Es hat sich schon dann der Betrieb außerkristallisiert, der vom, also mein Vorvorgänger war der Rudi, der Steffli Tschackl und dessen Vater und die Generationen davor eigentlich dann als der Gäuserer bekannt worden ist, weil sie in dem Betrieb dann auch der Kaiser und viele Adelige die Schurch hat machen lassen.
Mhm. Baut man den Schuh immer noch gleich wie damals?
Also die Handwerkskunst der Zwienaht ist genau gleich geblieben wie vor eben vielen, vielen, vielen Jahren. Die Nähtechnik, diese bekannte Zwienaht, diese Doppelnaht, die eben den Gäuserer genauso heute noch auszeichnet wie früher. Das Einzige, also es wird heute dieser Schusterdraht, den man eben mit der Hand herstellt, das sind viele einzelne Fäden, die dann mit einem Gemisch aus Pech und Bienenwachs zum Schusterdraht gemacht werden. Das ist genauso noch wie früher wird das gemacht. Was sich ein bisschen verändert hat, sind die Sohlenmaterialien, sage ich jetzt mal. Weil Leder war früher genauso Leder. Und heute gibt es halt so ähnlich wie bei den Autoreifen auch unterschiedlichste Sohlen, auch in verschiedensten farblichen Varianten. Das hat es früher sicher nicht gegeben.
Also wir haben Fragen über Fragen, je tiefer wir hier eintauchen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Wir wollen natürlich noch wissen, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Dazu kommen wir auch noch. Aber jetzt bleibe ich noch ganz kurz bei den Habsburgern und bei der Sissi, weil du gesagt hast, du hast den Sissi-Schuh. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Natürlich macht sie auch Frauenschuhe. Das ist schon was Spezielles, oder? Weil sind die dann viel schwieriger zu machen?
Ja, es ist sehr genauso anspruchsvoll, sage ich jetzt einmal, wie Schuhe für die Herren. Aber manchmal haben die Damen vielleicht ein bisschen, die Ansprüche sind ein bisschen höher an den Schuhen, weil Fußprobleme, weil einen gewissen Schuhtypus gewohnt. Also Frauenschuhe sind auch von der Anatomie her, finde ich, schon, ich sage ein bisschen anspruchsvoller zu machen als die der Herren.
Und auch modischer vielleicht, oder?
Ja, wobei bei einem Maßschuh sich sehr viele Kunden überlegen oder der Gedanke eben dahin dann geht, dass die Schuhe zeitlos bleiben sollen. Mhm. Man kann natürlich mit Sohlenmaterialien, das ist ein Baustein am Schuh, den ich relativ schnell und einfach austauschen kann, aber alles, was am Schuhschaft gemacht wird, also das Obermaterial, versuche ich selber oder versuche ich meine Kunden dann auch da ein bisschen anzuleiten, dass sie das eher zeitloser gestalten, damit sie einfach wirklich 10, 15, 20, 25 Jahre mit den Schuhen oder auch länger erfreut haben.
Kann man bei Schuhen sagen, wer billig kauft, kauft teuer?
Ja, mit Sicherheit. Es gibt manche Schuhe, die sehr günstig hergestellt werden. Erstens einmal tut man seine Füße nichts Gutes damit und ganz viele Materialien können halt nicht mehr hergerichtet werden oder geklebt werden. Ich mache in der Werkstatt nicht nur Maßschuhe, sondern biete auch Reparaturen an und da sieht man allweil mehr oder kriegt man Schuhe in die Hand, wo ich sagen muss, leider, ich bin ein Verfechter vom Nicht-Wegschmeißen, aber wo eigentlich der letzte Weg dann nur mehr die wirklich zusammenhatschen und die Mülltonne ist, weil sie gewisse Kunststoffe einfach nicht mehr kleben lassen.
Zusammenhatschen ist übrigens auch ein sehr schönes Wort.
Wunderbar.
Das gefällt mir gut. Das mache ich sehr oft mit Schuhen. Jetzt erzähl uns mal, wie bist du überhaupt zu diesem Handwerk gekommen? Das war ja eigentlich gar nicht dein Plan, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe vorher ganz was anderes gemacht. Ich habe ursprünglich in Bad Ischl die Tourismus- und Hotelmanagement-Schule gemacht, habe dort maturiert.
Fangen wir vielleicht ganz am Anfang
ganz an. Ganz am Anfang.
Bist du ein Burgäuserer?
Das ist eine sehr spannende Frage. Nein, bin ich nicht. Okay. Ich bin aus dem, würde Gäuserer sagen, aus dem Oberland, aus Strobl am Wolfgangsee.
Für uns auch noch Salzkammergut, gut, für manche andere nicht.
Nimmer, genau.
Wie ist das für dich?
Für die Gäuserer Strobl?
Ja,
Salzkammergut oder nicht? Definitiv.
Schon, gell?
Schon. Ich hätte jetzt gesagt, bis St. Güngfuschl hätte ich das jetzt so ausgedehnt.
Glück gehabt.
Aber als wie die Gäuserer eben sagen, als Oberlandler hast du das in Gäusern eigentlich gar nicht so leicht. Ich sage, man sieht das jetzt nicht, aber sie sagen, die Oberlandler schwimmen im verkehrten Rhythmus. Also weil die Oberlandler recht neidig sind, sagen sie. Das heißt, die schwimmen mit den Händen zum Bauch, dass das Geld zu einem Zürber.
Das ist eigentlich so ein gemeines Bild, gell, wenn man sich das
sehr überlegt. Sehr gemein, aber ja, bringt mich aber wieder zum Schmunzeln.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, bist du mittlerweile akzeptiert hier?
Ich bin, muss sagen, von der ersten Sekunde an da akzeptiert worden. Ich habe sehr viel meinen Schwiegereltern zu verdanken, weil es beide sehr fleißige Geschäftsleute und mein Schwiegervater ein extremer hilfsbereiter Mensch ist, der, ja, wenn ihn irgendwer anruft, sagt der Kind und hilft, ob jung oder alt. Und das ist ein Status, wo ich wirklich einen sehr leichten Start in Gäusern gehabt habe.
Also die Schwiegereltern sind von hier?
Sind von Gäusern, dementsprechend meine Frau auch. War dann schlimm, bis nach Strobl quasi ins Oberland gezogen ist.
Für wen war es am schlimmsten? Für Sie, für die Eltern oder für die Gäuserer?
Für die Gäuserer.
Also man lässt es nicht gern weg, die Leute.
Nein, ist ganz schwierig, aus Gäusern auszusehen. Aber genau, also ich bin in Strobl am Wolfgangsee geboren, aufgewachsen und geboren bin in Ischl im Krankenhaus, aber bin eben in Strobl aufgewachsen.
Geht uns genauso, wir sind auch Krankenhauskinder.
Und habe eben, wie schon gesagt, in Bad Ischl die Hotelmanagement-Tourismusschule gemacht, habe dort maturiert. Dann habe ich einen Diplom-Lehrgang Produktmanagement und Marketing absolviert und bin dann zu Fischerski in Ried im Innkreis. Ich war in der Jugendzeit im Langlaufkader und bin eben durch den Sport zu Fischer gekommen und habe dort im Marketing und Produktmanagement gearbeitet. Und dadurch, also Fischer ist ein Familienbetrieb, der so sehr flach strukturiert ist und dementsprechend arbeitet man sehr viel und gerne auch abteilungsübergreifend und habe dann mit anderen Kollegen viel zusammengearbeitet, auch die im Rennservice, im Schuhrennservice gearbeitet haben oder die Schuhentwicklungen gemacht haben. Und so bin ich mit dem Schuhmacherhandwerk das erste Mal eigentlich wirklich in Berührung gekommen.
Aber hast du vorher schon einen Schuhtick gehabt zumindest? Weißt schon, hast du besonders viel Sneakers gehabt oder hast immer die schönsten Schuhe angehabt? Oder war das wirklich komplett was Neues für dich?
Also ich habe Wert auf gute und schöne Schuhe gelegt, das ist mir in die Wiege gelegt worden, weil die Eltern natürlich auch schon Wert auf gutes Schuhwerk gelegt haben. Mein Papa immer sauber Schuhe geputzt hat, also das ist mir schon übertragen worden. Aber ansonsten habe ich mit dem Handwerk, also ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich war vorher noch nie, ob das jetzt beim Moschermacher oder in einer Reparaturschuhwerkstätte war, habe ich noch nie ein Fußtraining gehabt vorher. Ich habe mal auf meine Schuhe geschaut, ich habe Wechselbare gehabt, das heißt, ich habe meine Schuhe auch zusammengekatscht. aber ich habe mir vorher auch noch nie einen Schuh, an dem mir viel gelingen ist, herrichten lassen oder gefragt, ob man herrichten lassen kann. Das heißt, ich bin wirklich vorher mit dem Handwerk, habe ich tatsächlich gar keine Berührungspunkte gehabt.
Mhm. Und es hat nicht einmal einen Gäuserer bei euch daheim gegeben, vom Vater zum Beispiel?
Nein, bei den Großeltern früher noch, weiß ich, die haben, wie es halt früher gewesen ist, hat es ja auch keine Schuhgeschäfte gegeben, da hat sich eigentlich jeder einen Schuh machen lassen. Aber das ist eigentlich erst aufgekommen durch meine Recherchen im Nachhinein, wo eben der Opa dann aber auch zum Beispiel schon immer gelebt hat.
Mhm. Also wir sind jetzt bei Fischer und plötzlich kommst du mit Schuhmacherhandwerk in Kontakt.
Ja, aber wie? Wie?
Durch Kollegen, die eben in der Schuhentwicklungsabteilung gearbeitet haben oder im
Rennschuhentwicklung.
Also ich war im Langlaufbereich,
genau,
im nordischen Bereich. Also das heißt Langlaufschuhentwicklung und auch im Rennservice für Athleten im Langlaufbereich. Und dadurch, dass halt Langlaufen in der Winterzeit die Hochsaison hat, haben sehr viele von den Kollegen dann im Sommer Überstunden abgebaut und, oder haben dann in den Werkstätten teilweise einen eigenen Schuh gearbeitet. Und das hat mich fasziniert, dass man sich wirklich vom Leisten weg über, dass man Lederschichten zusammennäht, dass man sich einen eigenen Schuh, eben bei einem Kollegen, der hat sich für die Hochzeit echt einen sehr ausgefallenen Schuh gemacht, das hat mich total fasziniert. Und das Handwerk ist mir vielleicht eben auch von den Großeltern schon in die Wiege gelegt worden. Wir haben, also mein Bruder und ich haben am Bauernhof, soweit ich mich erinnern kann, allebei mitgeholfen, ob das beim Heigen, ob das beim Alm auf- oder Abtrieb gewesen ist, ob auf der Alm um hinter der Schank oder Essen serviert oder mit dem Opa die Sensen mit der Hand geschliffen. Und ich habe auch in meiner Freizeit allebei viel in Bab seiner Werkstatt mit Holz gearbeitet, Sachen selber hergerichtet, dann kann ich mich erinnern, einmal ein Rückteil für Bett selber gebaut und überzogen. Also ich habe schon viel getüftelt und war handwerklich, habe ich sicher ein bisschen ein Geschick mitgebracht. Mhm. Darum hat mich das wahrscheinlich nur umso mehr interessiert als vielleicht jemand, der mit Handwerk gar nichts anfangen kann.
Aber die Handwerkslehre war nie eine Option für dich, oder? Wie du jung warst. Nein. So richtig jung. Jung bist du immer noch.
Also du sprichst jetzt von der Hauptschule an weg, genau, polytechnischer Lehrgang genau. Zum Beispiel. War nie, ist lustig eigentlich, dass du das fragst, über das habe ich so aktiv nie drüber nachgedacht, aber das war auch bei uns. Das haben jetzt die Eltern nie gesagt, das müsst ihr weiterführende Schule machen und dann studieren, das ist uns ist alles offengelegt worden. Aber die Lehre ist für mich und auch für meinen Bruder eigentlich nie in Frage gekommen. Mhm. Für mich war die Schule, also ich sowieso, mein Bruder ist in die Hacke in Bad Ischl gegangen, dann habe ich mir als erstes die Hacke angeschaut, dann habe ich mir gedacht, nein, es ist nicht so meins. Aber vielleicht hat man es ein bisschen leichter, wenn der Bruder schon dort ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, wie ich mir die Tourismusschule angeschaut habe, das ist wesentlich vielseitiger. Du kannst, wenn du danach so offen bist und in die weite Welt hinausgehst, als, sag ich jetzt mal, Koch, Kellner, was du dort lernst, findest du immer einen Job in der Gastronomie. Und darum habe ich mir dann gedacht, nein, ich mache das. Da habe ich alle Möglichkeiten danach, egal was einen interessiert.
Stimmt ja. Aber eigentlich wolltest du plötzlich was ganz anderes machen.
Genau. Und habe dann umgesattelt und wirklich trotz der Ausbildung nochmal eine ganz klassische Lehre von null weg angefangen.
Aber was war da wirklich der Auslöser? Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr reingraben, weil du hast einen guten Job gehabt vorher. Der Job war ja okay, oder?
Absolut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin heute noch sehr eng mit Fischer eben verbunden, ob das jetzt mit Arbeitskollegen oder mit der Marke selber, weil ich einfach früher schon im Jugendalter haben wir eigentlich nur Fischerski gehabt. Das sollte jetzt keine Werbung sein, aber das ist bei uns in der Region halt
einfach. Das ist so wie bei uns der Anfang.
Ja. Aber tatsächlich war es dann auch so, dass ich mit meiner ehemaligen Chefin, da ist dann ein bisschen was umstrukturiert worden, sie ist also sie hat einen anderen Aufgabenbereich dazu gekriegt, ich habe einiges von ihr übernommen und das hat zwischen uns zwar nicht mehr so gut funktioniert, sie hat sich ein bisschen schwer da Arbeit abzugeben und einen anderen Arbeitsstil zuzulassen, ich habe mir schwer da, dass ich ihren Arbeitsstil eins zu eins so übernehme. Kann ich jetzt im Nachhinein auch so sagen, bei uns, ja, da hat es Aussprachen gegeben, wir verstehen uns sehr gut, wenn wir uns sehen. Aber es hat einfach für so ein Arbeitsverhältnis hat's nicht mehr passt. Und da hat es auch viele Streitsituationen gegeben und ich habe zwar in Rieder Wohnung umgehabt, aber bin immer wieder sehr, sehr gern heimgefahren, weil wir einfach im Berg und die Seen da haben und bei uns kannst du einfach alles machen. Und für das waren wir eigentlich dann pro Wegstrecke bin ich knapp über eine Stunde gefahren, sind 90 Kilometer. Und ich habe das dann hinterfragt und ich habe mir gedacht, das will ich einfach nicht. Jeden Tag, wo ich hinfahren muss, streitst, das ist nicht meine Lebensphilosophie. Und habe dann den Entschluss gefasst, den Job zu quittieren. Wollte dann zuerst intern wechseln, weil ich eigentlich sehr, sehr gern dort blieben war. War dann aber ein schlechter Winter. Jetzt sind dementsprechend eher mehr Stühlen abgebaut worden, als neue Stellen kreiert. Und in den Skizirkus wollte ich nicht bleiben, weil wenn du jetzt in eine andere Firma jetzt wie Amersport, Salomon und so weiter gehst, das ist ein Konzern und ist ein ganz anderes Arbeiten und das habe ich gewusst, das wollte ich nicht. Und dann ist eben in diesem Zeitraum habe ich natürlich dann überlegt, was machst. Und durch das, dass mir eben dieses Schuhhandwerk schon eine längere Zeit davor wirklich geflasht hat, habe ich dann überlegt, was gibt es denn da für ihre Möglichkeiten, was kann man denn machen? Da habe ich dann natürlich lang und viel recherchiert und bin dann eben zu dem klassischen Lehrberuf des Orthopädie-Schuhmachers und des Maßschuhmachers gekommen. Dann habe ich mal geschaut, ja, wen gibt es denn da rundherum? Tatsächlich eigentlich fast gar nicht mehr. In der Orthopädie schon noch vermehrt. Aber mein Zugang ist mehr in den Maßschuhbereich gegangen, weil du, finde ich, vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten hast, dich nur kreativer auszuleben. Und habe dann eben bei meinen Vorgänger gefragt, ob ich mal 14 Tage schnuppern darf. Und der hat gesagt, ja, cool. Der ist auch noch in einem sehr jungen Alter damals gewesen, glaube ich, war Anfang 30, wie er das übernommen hat vom Vorvorgänger.
Du circa?
23, 24, wie ich umgesattelt habe.
Und der hat die sofort ernst genommen? Der hat sich nicht gedacht, der spinnt jetzt, der Marketing-Fuzzi?
Wir haben uns kennt, weil er vorher hat bei Atomic gearbeitet und dann, glaube ich, einen Winter oder zwei Winter bei Fischer. Und er hat dann den Betrieb vom Vorgänger übernommen. Und er hat mich, um deine Frage zu beantworten, sofort ernst genommen. Er hat gesagt, ja, findet er cool, er ist offen dafür. Ich glaube, er hat jetzt proaktiv noch keinen Lehrling oder noch keinen neuen Mitarbeiter gesucht, aber war offen dafür und hat mir die Möglichkeit gegeben, einzuschnuppern. Und nachdem ich die 14 Tage, dass ich Tag um Tag mehr bestätigt habe, dass ich das echt 100% will, habe ich dann gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass er mich ausbildet. Und dann hat er gesagt, ja, die Gegebenheiten waren nicht so einfach, weil ich habe vorher bei Fischer, ich war sehr viel unterwegs, ich habe für meine junge 23 Jahre jetzt circa sehr gut verdient und mit einem Lehrlingsgehalt war eigentlich das fast nicht möglich gewesen. Obwohl meine Eltern gesagt haben, wenn du willst, also sie tun alles, dass sie mich unterstützen, wenn ich das wirklich, wenn ich 100% brenne dafür. Aber ich habe dann selber sehr viel Arbeit und Zeit eingesteckt, zu recherchieren, was eben für junge Erwachsene für ihre Möglichkeiten gibt. Und habe dann eine Erwachsenenlehre gemacht. Das ist über Stiftung gelaufen. Und genau.
Wie lang dauert so eine Lehre eigentlich?
Die klassische Schuhmacherlehre als Maßschuhmacher dauert 3 Jahre oder 3,5. Und wenn du Orthopädie mit dazu machst, sind es eigentlich 4 oder sind es 3,5 Lehrjahre und 4 Berufsschulklassen, die man absolviert.
Mhm. Und jetzt hast du die Lehre fertig gehabt und plötzlich geht es der Firma schlecht. Stimmt das?
Genau, ich habe tatsächlich die Lehre sogar nicht ganz fertig machen können, weil diese schlechteren Zeiten des Betriebes, die haben schon ein bisschen früher begonnen. War dann ein riesen Heckmeck, dass ich überhaupt seitens eigentlich der Kammer, die hat sich damals quergestellt, dass mir die Lehrabschlussprüfung früher machen lassen. Also ich muss dazu sagen, ich habe alle 3 Berufsschulklassen oder eigentlich alle 4 Klassen gemacht, weil ich habe gesagt, ich möchte, obwohl ich für mich ganz klar war, ich möchte Maßschuhmacher oder in das Maßschuhmacherhandwerk, in dem möchte ich bleiben, aber ich habe trotzdem Orthopädie mit dazu gemacht, weil du das natürlich brauchst und weil ich gesagt habe, ja, alles, was man hat, haben wir. Und es ist eigentlich in auch gerade, wenn du als Maschenmacher tätig bist, nur eine Bereicherung, wenn du eben die Orthopädie mit dazu gemacht hast. Und wollte dann eben verfrüht diese Lehrabschlussprüfungen machen und die Kammer hat sich in Anfang quergelegt und haben gesagt, ist nicht möglich, machen es nicht. Und tut mir eigentlich, finde ich, heute fast nur schade, dass das nur über einen politischen Kontakt meines Onkels dann geklappt hat, dass der das dann, die Prüfung hätte ich ja so und so machen müssen, aber der hat es ermöglicht, dass ich zur Prüfung antreten darf. Und genau, ich bin dann ins Waldviertel aufgefahren, nach Schrems, weil Berufsschule habe ich in Hall in Tirol gemacht und habe da genauso wie alle anderen trotz dieser kürzeren Lehrzeit meine Lehrabschlussprüfung gemacht. Und dann ist die nächste Hürde eben da gewesen, was machst du jetzt? Im Betrieb gibt es eigentlich nicht mehr. Du hast einen Beruf gelernt, wo der nächste Betrieb ja hunderte Kilometer weit weg ist. Was tust du jetzt? Und dann bin ich um die Selbstständigkeit eigentlich nicht rundherum gekommen. Und habe dann schnell mal den Entschluss gefasst, habe einen Businessplan zusammengeschrieben und habe mit der heute noch mein Partner ist in Christkirchen, der Stockinger Hannes, der hat einen großen Orthopädiebetrieb. Da habe ich damals über seine Schwester, die Carola, die hat das in der Ischler-Woche gelesen, da haben sie in der Wochenrundschau einen Beitrag über mich geschrieben, dass ich halt die Lehrabschlussprüfung gehabt habe und eben in so einem seltenen Handwerk. Und die Carola hat mich angerufen und sagt, mei, ich möchte die einfach einmal kennenlernen. Mein Bruder hat einen Orthopädiebetrieb, sie hat ein Geschäftl in Wolfgang drüben gehabt. Da habe ich gesagt, ja cool, freue mich, ich komme mal, ich besuche die. Und so ist der Kontakt eben dann zu ihrem Bruder, zum Hannes entstanden. Und das Schuhmacherhandwerk ist ja ein reglementiertes Handwerk. Das heißt, du brauchst einen Meisterbrief, einen Befähigungsbrief.
Das ist der genau hinter dir hängt.
Ja. Nur nämlich dazu, muss ich sagen, ein sehr schöner Alter, der wirklich, also den ich da hängen habe, ist eine hochwertige Fotografie davon. In Originalen habe ich in der Werkstatt drüben hängen.
Super.
Aber der wirklich auch noch sehr schön ausschaut und mit Hand geschrieben wird. Mhm. Und durch die Carola habe ich mich in Hannes kennengelernt und der Hannes hat gesagt, es taugt ihm voll, er unterstützt mich bei allem. Das waren genauso wirtschaftliche Ratschläge, weil ich mit 24 Jahren ja, und selbstständig sein, man hat natürlich, man kann sich viel wissen heutzutage aus dem Internet ausziehen, aber bin ich heute noch sehr dankbar, dass mir die zwei das unterstützt haben und deshalb ist mir die Partnerschaft, die habe ich nicht aufgelöst. Ich habe dann in einem Orthopädie-Schuhmacher vom Ort die Anfrage gehabt, gesagt, ja, da hast du nicht so weit zum Fahren und Christkirchen ist doch ein Stück weg. Und habe ich gesagt, nein, ich habe im Hannes so viel zum Verdanken. Ich möchte, dass wir weiterhin unsere Zusammenarbeit so gut ausleben. Mhm. Und habe dann eben das Gewerbe angemeldet als Maschuhmacher und dann Standort von der Orthopädie bei mir in Gäusern und für Reparaturen. Und ich habe mir dann in Anfang die gewerberechtliche Deckung gegeben, bis ich dann eben zur Meisterprüfung antreten habe, dürfen, bis es einen Termin gegeben hat. Genau, dann habe ich in Tirol in Heu die Meisterprüfung für Maßschuhmacher absolviert. Und so hat das dann seinen Lauf genommen.
Warum darfst du sagen, dass du die originalen Gäuserer machst?
Gute Frage.
Also grundsätzlich darf.
Was lachst du da, Robert?
Darf von der Fertigung her natürlich jeder, der sich das zutraut und der wirklich auch das Handwerk und diese Handwerksqualität so ausüben kann, einen originalen größeren Schuh machen. Da geht es eher um die Marke. Also ich habe eine Marke angemeldet, die eben heißt Der Größerer, die es eben auch, also meinen Betrieb auszeichnet. Und das heißt, es darf auch jeder seinen einen originalen Gäuserer fertigen unter der Machart, aber er darf sie nicht Gäuserer nennen. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Unterschied. Aber die Technik, das wird eigentlich diese Schuhmacher, ich nenne es jetzt wirklich, es ist eine Kunst, weil das auch heute ganz, ganz selten nur mehr übertragen wird. Also du musst wirklich einen guten Lehrer in der Schule finden, der sagt, ich zeige euch nur, wie man einen echten Zwiegnadenschuh herstellt mit einer echten Lederbrandsohle, wo jetzt nicht dieser Nähriss aufgeklebt wird. Es gibt es auch, man kann sich da Zubehör kaufen, das schaut dann optisch aus wie ein Zwiegnadenschuh, aber im Innenleben ist es nicht. Und da gibt es nicht mehr viel, die das können und dann auch noch wen beibringen.
Aber versteht ihr das jetzt richtig? Beim Gäuserer wird nichts geklebt, gar nichts, oder?
Schon, also die Laufsohle dann, die letzte, je nachdem, muss ich dazu sagen, welcher Ort von Sohle oder dann zum Schluss draufkommt, aber wenn man jetzt eine Gummi- oder Latexsohle oder Krebssohle oder was auch immer hernimmt, die letzte Schicht wird dann geklebt. Bei einer Lederlaufsohle wird die letzte Schicht nochmal vernäht mit dem Schuh. Es kommt eben ein bisschen auf die Endausfertigung drauf an.
Kannst du uns so einen Aufbau von so einem Schuh ganz kurz erklären, jetzt nicht in die Details, aber nur damit wir ungefähr uns vorstellen können, was das für ein Handwerk ist?
Vielleicht sogar von dem Zeitpunkt, wo wer kommt zu dir zum Maßnehmen bis zum fertigen Schuh.
Sowieso. Ist, wie du schon sagst, der Kunde muss zu mir kommen in die Werkstatt oder da, wo wir sitzen im Schauraum, zum Maßnehmen, damit ich einmal die Füße vermessen kann. Dann gibt es natürlich nur ein Gespräch, wo man auch die ganzen Details zum Schuh bespricht. Was ist der Anspruch von den Kundinnen und Kunden? Zu was möchte ich den Schuh tragen? Wie soll der ausschauen? Der folgende Arbeitsschritt ist, dass ich einen Leisten baue aus einem gedämpften und gewachsenen Buchenholz. Rotbuchen oder Weißbuchenholz wird da hergenommen. Wenn ich mit dem Leisten fertig bin, baue ich danach darüber einen Probeschuh. Da kommt die Kundin oder der Kunde kommen, die kommen dann das zweite Mal zu mir in die Werkstatt zum Probieren und dann im Anschluss wird der eigentliche Schuh gebaut. Die groben Bestandteile vom Schuh ist einmal der Schaft, also das ist die lederne Hülle, ist eigentlich das alles, was wenn wir jetzt oben auf unsere Füße schauen, die lederne Hülle, die wir von oben sehen. Dann gibt es unten noch den Schuhboden, das ist das dann eben, was einen zwiegnadigen Schuh ausmacht, wo die Brandsohle, also das ist das Herzstück vom Schuh, wo man direkt draufsteht, mit dem Schaft eben per Hand vernäht wird. Mhm. Dann kommen noch Zwischenarbeitsschritte, es kommt die Zwischensohle dann danach noch drauf, die auch wieder aus einem pflanzlich gerbten Bodenleder ist. Die wird dann das zweite Mal vernäht, dadurch, dass man zwei Nähte hat, sagt man auch zwiegnader Schurch dazu. Mhm. Und dann kommt halt noch Laufsohle, Absatz drauf, was auch immer dann sich der Kunde dann zur finalen Ausfertigung dann aussucht. Ob das jetzt, wie ich schon gesagt habe, eine bunte Sohle aus einem Kunststoff ist oder ob das jetzt eine elegante Lederlaufsohle ist.
Wozu braucht es diesen Zwischenschuh?
Das ist für mich irrsinnig wichtig, damit ich möchte einfach wirklich eine perfekte Arbeit abliefern. Und der Kunde stellt sich in den Probeschuh ein und da kann man, der Kunde sagt mir, ob er sich wohlfühlt den Schuh, mhm. ob er vielleicht wo eine Druckstelle gespürt. Er schaut oben und sagt, ob die Länge passt, weil es ist ja oft so, dass Kunden, nehmen wir jetzt ein Beispiel her, Kunde hat eigentlich von der echten Schuhgröße einen 42er, kauft sich über einen 44er, 45er, weil er einen sehr breiten Fuß hat und kommt eben aufgrund der Breite in einen 42er nicht rein. Muss sich dann größere Schuhe kaufen, weil natürlich immer proportional zur Schuhlänge auch die Schuhweite sich verändert. Und deshalb ist er gewohnt, wenn er von oben nach oben schaut, dass er einen 44er oder einen 45er trägt, von der Länge her. Und ich gehe jetzt her und ich schleife ihm von Grund auf an Leisten und konnte ihm am breiten 42er schleifen. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, eine Schuhnummer, also ein französischer Stich, sind 7 mm, jetzt rechnen wir das mal 3, das sind um die 2 cm Differenz. Und wenn ich von oben oben schaue, ist das extrem viel. Und das schaut dann vielleicht so aus, wie wenn man wer die Füße so geschnitten hat. Mhm. Und das sind eben so Sachen, natürlich soll man jetzt auch nicht vorne extrem viel Schuhvolumen haben, dass man das Gefühl hat, beim Stirnsteigen stolpert man. Aber das sind alles so Faktoren, die Fersenrundung. Manche Überbeine oder manche Haarlux, der oft sich bei Damen oder teilweise bei Herren sich im Laufe der Zeit durch die Genetik auskristallisiert, das zeichnet immer alles punktgenau bei der Zwischenprobe an, dann wird gegebenenfalls der Leisten nochmal korrigiert und dann kann ich über den wirklich perfekt passenden Leisten den tatsächlichen Schuh dann bauen.
Wie viele Stunden stecken in so einem Schuh am Ende?
Ich arbeite mindestens 42 Stunden an einem Badelschuh aufwärts. Also es gibt Stunden, wo man 50, 60, 70 Stunden investiert, aber 42, 43, 44 Stunden so um den Dreh herum arbeite ich an einem Badelschuh.
Und hast du schon mal mitgezählt, wie viele Arbeitsschritte sind notwendig?
Es sind über 400. Also gibt natürlich dann die einzelnen Oberbegriffe, wie ich schon gesagt habe, der Schaftbau am Schuh, aber da, das sind ja, unterteilt sich auch wieder in viele einzelne Arbeitsschritte. Also da kommt man fast beim Arbeiten mit den Zöhnen nicht nach.
Und der Leisten macht natürlich einen Sinn, weil damit kann der Kunde ja wiederkommen, oder? Für einen anderen Schuh.
Ganz genau. Der Leisten ist die Basis, natürlich einmal für das erste Paar, ist die Basis für das erste Paar, wenn der Schuh einmal zurückkommt, für Service, für Reparatur, für eine Neubesohlung. Und auch ganz klar, wenn die Kundin oder der Kunde in die Werkstatt kommt und sagt, ich möchte gern wieder einen Schuh haben, vielleicht diesmal statt einen eleganten Halbschuh, einen traditionellen Haferlschuh oder einen Bergschuh. Und dann fällt auch bei der Anfertigung des zweiten Paares die Erstanfertigung vom Leisten weg.
Wie findest du diese Leisten wieder, wenn der Kunde zurückkommt? Hast du da ein Ordnungssystem?
Ja, das Ordnungssystem ist sehr, sehr wichtig, weil natürlich im Laufe der Zeit haben sie schon einige hundert Badeln Leisten angesammelt, die natürlich archiviert werden. Also jeder Kunde ist natürlich sowieso einmal mit dem Namen gespeichert, aber jeder Kunde kriegt eine Seriennummer und das ist ein Handgriff. Vielleicht brauche ich ja kleine Leute dazu, dass ich ganz aufkomme in die Werkstatt, je nachdem, wie es gestapelt sind. Aber da ziehe ich die Leistenkisten aus und habe den Leisten bei der Hand.
Gibt es irgendetwas, was du dir leichter vorgestellt hast in der Selbstständigkeit?
Boah, das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich ist ein gutes Zeitmanagement erforderlich. Also es gibt Typen, die sich mit der eigenen Zeiteinteilung sehr schwer tun. Ich glaube, das muss man schon mitbringen, dass man immer am Drücker bleibt. Ich habe gewusst, selbstständig sein, es gibt ja diesen Spruch, den habe ich am Anfang schon immer hören können, selbst und ständig, genau.
Kennt, glaube ich, jeder von uns.
Ja. Da habe ich am Anfang gesagt, oder jeder gesagt, weißt du, das ist selbst und ständig, ich habe das wirklich schon immer hören können. Aber es ist tatsächlich, das hat einen sehr hohen Wahrheitsgehalt, weil ich bin mit dem Kopf auch sehr gern bei der Arbeit. Wenn ich im Urlaub bin, ich habe das Privileg, dass ich sehr gut und schnell abschalten kann. Aber wenn ich jetzt auf die Nacht heimkomme, dann sitze ich mir ins Büro, schreibe noch Rechnungen, mache Buchhaltung, mache Arbeitsplanung, Arbeitseinteilung, bestelle Materialien. Tue natürlich auch, weil ich mich selber auch ein bisschen weiterbilden will, ein wenig tüfteln. Und das bleibt jetzt unter Anführungszeichen normalen Arbeitszeit einfach zurück. Ich habe Gott sei Dank eine sehr gute Auftragslage und einen Berg voller Arbeit, der in der Werkstatt drüben auf mich wartet. Aber trotzdem bleibe ich hungrig, dass ich da am Drücker bleibe dementsprechend. Also meine Arbeitswochen sind sicher mal 50, 55, 60 Stunden plus. Mhm. Irgendwann verschwimmt aber diese Arbeitszeit auch quasi in einen Art Hobby. Wenn ich jetzt daheim dann in die Werkstatt gehe und zum Tüfteln anfange, das macht mir irrsinnigen Spaß. Da habe ich eine Freude daran. Es sind auch manche andere Projekte, wo ich dann dran arbeite. Und für mich ist auch diese Büroarbeit, das war in Anfang schon, was du gefragt hast, eben ein bisschen eine Herausforderung, auch das gut zu timen. Und natürlich, die Büroarbeit hat einen gewissen Zeitfaktor. Und das taugt mir auch, weil viele Selbstständige sagen, wenn die Büroarbeit nicht war, aber für mich ist es ein lässiger Ausgleich, weil ich ja trotzdem in der Werkstatt ausschließlich mit meinen Händen arbeite. Und dann sitzt du halt vor einem Computer und machst andere Arbeiten. Und das ist für mich ein lässiges Wechselspiel.
Du hast gesagt, du hast eine gute Auftragslage. Man weiß ja, dass man bei maßgefertigten Sachen dann eine gewisse Wartezeit hat. Erstens, wo liegt die gerade ungefähr, bis ich meine größeren Schuhe haben kann? Und zweitens, lässt du dir Druck machen? Ich könnte mir schon vorstellen, dass da manche wirklich warten auf die Schuhe.
Oder die einfach mehr Geld bieten, um sie schneller zu bekommen.
Das kommt tatsächlich vor. Also den Druck, ich habe mich 2016 selbstständig gemacht, das sind jetzt 8 Jahre selbstständig. Da ist man als ganz junger, ich sage jetzt einmal frisch gefangener, wie man so oft so schön sagt. Sicher tut man sich vielleicht ein bisschen schwerer, aber man lernt im Laufe der Jahre dazu. Und was für mich sehr anstrengend war eben der Arbeit hinten nachts laufen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Ich renne meine Arbeit insofern neu über hinten nach, weil ich eben, um auf deine Frage auch zu antworten, circa 3/4 Jahr bis Jahr Wartezeit habe auf das erste Paar Schuhe. Ich sage immer dazu, das erste Badel, weil wenn der Leisten einmal da ist und Kunden lassen sich Folgeware machen, dann geht es ein bisschen schneller, weil eben die Anfertigung vom Leisten und vom Probeschuh wegfallen. Und den Druck legt man sich dann ja oft selber auf. Also ich weiß natürlich auch, was ich in meiner Arbeitszeit weiterbringe. Ich tue mir natürlich auch jetzt leichter oder kann meine Arbeitszeit besser einschätzen als vor 8 Jahren, wie ich die ersten paar Tage in der Werkstatt gestanden bin, wo du vielleicht manche Arbeitsschritte vom Zeittiming noch nicht so gut einschätzen kannst, wo ich auch natürlich mehr Erfahrung jetzt gesammelt habe in den letzten Jahren. Man wird schneller, man tüftelt ein bisschen, dass man die Arbeitswege vielleicht auch ein wenig einfacher gestaltet, dass man ein wenig schneller wird. Und diese Angebote von manch höheren Summen, dass die Schuhe schneller fertig werden, die lehne ich ganz klar ab. Also ich habe einen Kunden gehabt oder zwei Kunden, die haben sich die Wartezeit untereinander verkauft, die haben sie kennt und ich habe gesagt, das könnt ihr machen, aber ich nehme kein Geld an für das, dass die Kunden die Schuhe schneller kriegen. Es war halt, also ich verkaufe mich selber, das ist auch nicht meine Lebensphilosophie, es war halt allen anderen Kunden gegenüber unfair, die Wartezeit in Kauf nehmen. Es gibt viele Kunden, die können sich das sicher leisten. Zum einen, welchen Betrag nimmt man her? Das ist irgendein x-beliebiger fiktiver Betrag, weil das kannst du ja nicht in Arbeitszeit ummünzen. Und nein, das mache ich ganz klar nicht. Also solche Anfragen lehne ich klar ab. Es ergibt sich manchmal auch beim Mossgespräch, dass Kunden sagen, wie schnell wären sie fertig, wenn ich da 400 Euro mehr gebe.
Dann lache ich. 400, ich habe jetzt ans Doppelte gedacht.
Es war natürlich sehr lukrativ. Aber auch wenn es doppelte war, ich lehne es klar ab. Es ist auch, es gibt manche Kunden, ich finde jetzt das Wort fast ein bisschen eigenartig, aber das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt, diesen gesellschaftlichen, einen anderen gesellschaftlichen Status haben, weil man es vielleicht irgendwoher aus diversen Medien kennt, die sich das vielleicht erhoffen, dass die Schuhe schneller fertig werden, aber auch das mache ich nicht. Und genauso die Verwandtschaft, jetzt nehme ich meinen Papa her, der sagt, ja, ich als der Papa werde doch wohl schneller zu meinen Schuhnehmer kommen. Der muss genauso warten. Weil
oder wir als deine Lieblingspodcaster.
Aber jetzt hast du gesagt, ungefähr ein Dreivierteljahr braucht sozusagen für den Erstschuh. Wie lang hält der Schuh?
Die gute Pflege ist natürlich irrsinnig relevant, dass die Schuhe lang halten. Dass man auch hin und wieder mal schaut, wann die Sohlen abgelaufen sind, dass man sich neue Sohlen auf dem Schuh aufbauen lässt, dass man die Schuhe eben nicht verhatscht oder zusammenhatscht, wie wir vorher schon geredet haben. Ich habe letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, von einem Kunden von mir, der sich bei mir wiederum Schuhe machen hat lassen, Schuhe zu einem Service gekriegt. Das waren seine ersten Schuhe, die er sich machen hat lassen, mit sehr jungen Jahren. Die sind circa 42 Jahre alt. Also der hat es grundsätzlich gut gepflegt, hat nicht alle einen Stricker eingegeben, aber hat sich eben im Grunde sehr gut auf die Schuhe geschaut. Und jetzt haben wir wieder eine neue Sohle aufgearbeitet. Bei ein paar Stellen habe ich den Schaft noch genäht. Mhm. Und jetzt hat er wieder Freude damit.
Da war ein Tipp von dir versteckt, nämlich der Strecker. Erzähl einmal dazu was.
Die Strecker sind ganz, ganz wichtig. Das ist der Körper, den ich in den Schuh eingebe, wenn ich den Schuh nicht trage. In meinem Fall ist der Strecker genauso wie das Leistenholz aus einem Buchenholz, Rotbuchen oder Weißbuchenholz, kann eben auch die Feuchtigkeit sehr gut aufnehmen. Der Schuh behält einfach die Form, der spannt sich wieder aus. Die bekannte, oder wie man sagt, diese Gehfalte zwischen Innenballen und Außenballen, die ganz klar oder ganz natürlich in einen Schuh vorhanden ist, wenn ich den Schuh viel und gern trage, spannt sich wieder aus. Also wer sich auf seine Schuhe schaut, nimmt im Idealfall einen Stricker.
Lieferst du die mit?
Bei mir werden die Stricker nach Wunsch dazu gemacht. Also ich lasse das die Kunden alle selber entscheiden. Natürlich mit einer klaren Empfehlung, aber ich dränge da keinen Kunden dazu, weil das alle natürlich auch zum Verwendungszweck passen muss.
Philipp, jetzt bist du der Gäuserer, stößt ganz tolle Schuhe her und eigentlich könnte man den Podcast hier aufhören. Wenn du auch Ruhe geben würdest, aber so ist ja bei dir nicht. Du erfindest dich ja auch in deinem Handwerk immer wieder neu und es gibt ja ständig neue Projekte. Ich habe zum Beispiel mitbekommen, du hast einmal Sneaker produziert, die man als Bausatz kaufen hat können, beziehungsweise die du dann auf Wunsch zusammengenäht hast. Und es gibt Phil 9005 Custom. Was ist dir denn da schon wieder eingefallen?
Ja, wie du schon gesagt hast, ich düftelt sehr gern. Phil 9005 oder 9005 Custom, ich habe es deswegen so genannt, weil der 9005 der RAL-Code für Schwarz ist und nachdem ich Philipp Schwarz heiße, habe ich ein wenig gedüftelt und überlegt, was gibt es denn für einen Namen, mit dem ich mich da halt dann in dem Projekt identifizieren kann. Und unter diesem, sage ich jetzt einmal, Projekt baue ich Sneaker um. Also handelsübliche Sneaker aller Marken, ob weiß oder schwarz, werden halt dann nach Kundenbelieben umgebaut. Teilweise mit einem semisch gegerbten Leder, das zu Lederhosen passen. Ja, ausgefallene Sachen mit Bütonleder, mit Straußenleder. Also da kann man sich wirklich extrem austoben. Angefangen hat das so, dass ich für unseren Sohnemann mache ich zwar, habe ich schon den ein oder anderen Schuh gemacht, aber die Kinder wachsen natürlich brutal schnell aus. Und oft, dann ist es halt auch so, dann sucht er sich was aus und am nächsten Tag oder zwei Tage später, wenn ich das fertig gemacht habe, sagt er, na Papa, das gefällt mir nicht. und dann fährt man halt in ein Geschäft und kauft einen Schuh, der ihm gefällt, die jetzt im Kindergarten der Schuhe ähnlich sind, die auch die anderen Kids tragen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, also mein eigener Anspruch ist trotzdem, ich kann jetzt da nicht mit so einem Schurch von der Stange da in den Kindergarten laufen lassen. Und bei mir selber war es auch so und bei meiner Frau, dass mir auch manche Sneaker-Modelle brutal gut gefallen. Ich habe mir gedacht, ja, ich als Schuhmachermeister, ich kann solche Schuhe nicht tragen. Und dann habe ich angefangen, dass ich die Schuhe bemale mit buntesten Farben und habe da ein wenig getüftelt. Und ich kann zwar zeichnen, aber da gibt's, ich habe mich dann früher damit auseinandergesetzt und recherchiert. Und gerade in Deutschland gibt es da wirklich ganz, ganz viele extrem gute Künstler. Und wo solche Sneaker sehr hoch im Kurs gehandelt werden. Es gibt ja da Sneaker-Fetischisten und Sammler, die da vierstellige Summen teilweise für so limitierte und unikate Sneaker ausgeben. Und dann habe ich eben weitergetüftelt und irgendwann habe ich mir gedacht, das muss sich irgendwie mit meinem Handwerk verbinden lassen. Und habe dann angefangen, die ersten Schuhe zu zerlegen, weil halt der Anspruch war, oder geschaut, wie sind die vom Fußbett aufgebaut. In Wahrheit sind viele Schuhe halt von der Qualität her leider nicht so hochwertig. Und das Erste, wo ich dann gesagt habe, wenn ich einen Schuh, so einen Sneaker umbaue, der kriegt ein individuelles Fußbett von mir rein. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das halt auch anatomisch einen Wert hat. Und dann habe ich begonnen, die Schuhe zu zerlegen, zu zerschneiden, habe es dann mit unterschiedlichsten Ledern wieder zusammengebaut und ausgeschmückt und ja, und so hat das seinen Lauf genommen. Macht irrsinnig viel Spaß, habe auch schon für den einen oder anderen bekannten Kicker, also Fußballspieler, so ein exklusives Modell umbauen dürfen, was auch sehr viel Spaß macht, weil du hast natürlich einen sehr kreativen Gestaltungsfreiraum, weil die ja oft nicht nur ein oder zwei solcher Sneaker daheim in den Schrank kommen, sondern 20, 30 oder 40.
Und alle dann weiß. Natürlich,
die meisten weiß, genau. Und da kann man sich natürlich dann ganz anders austoben und es macht richtig viel Spaß. Ich habe jetzt da, bin gerade ein bisschen am Düfteln. Es kennt sicher von diesen Waschmaschinen-Tabs, die man ja auch schon in so einer Form kaufen kann, dass man die Tabs mit einer speziellen Folie einlegt, die sie im Wasser auflöst. Und ich habe jetzt geschaut, dass ich so eine Folie herkriege und dass ich in so einer Folie auf Materialien drinnen verschweiß, die wie jetzt ganz, ganz viele einzelne bunte Fäden zum Beispiel, die ich ja als eine Lose nie auf dem Schuh aufarbeiten könnte. Und die habe ich in der Folie sozusagen verschweißt, habe die dann am Schuh ganz wüt vernäht und habe dann unter fließendem Wasser die Folie aufgelöst und es bleiben dann eigentlich nur mehr diese bunten Fäden oben. Und ja, da probiere ich mich aus, teilweise bis lang in die Nächte hinein, weil es mir irrsinnig viel Spaß macht. Ja.
Jetzt hast du von bekannten Fußballern geredet und wahrscheinlich auch bei den Geusern, den einen oder anderen Prominenten unter deinen Kunden. Bist du da sehr verschwiegen oder darfst du uns ein paar nennen?
Grundsätzlich, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt manche Kunden, die sagen, ja, sie wollen das nicht. Einer der allerersten war der Bär Dietmar, man kennt ihn vom Tatort. Der bei mir in der Werkstatt einer ist, es war vor 4 Winter, da hat es extrem viel Schnee bei uns gehabt. Ich kam draußen von Schneeschaufeln, es war Samstagvormittag in der Werkstatt einer, ich war wirklich komplett durchgeschwitzt. Dann, ich habe einen Kunden herinnen gehabt und dann ist er mit seiner Frau reingekommen und er hat einen Hut aufgehabt und sie haben sich halt kurz zu den Maßschuhen erkundigt und ich war ein bisschen, natürlich nicht unfreundlich, aber ich war ein bisschen kurz angebunden, dass ich mit meiner Zeit gut zusammenkomme und eben an Kunden erinnern. Und dann haben sie uns gebeten, ob sie in einer halben Stunde wieder kommen können, damit ich halt meinen Termin gut anschließen kann. Und dann sind sie ausgegangen und ich habe auch gar nicht so genau geschaut. Und dann sagt der Kunde eben, der herinnen gewesen ist in der Werkstatt, hast du den jetzt kennt? Oft sage ich, nein, ehrlich, ich habe gar nicht so genau geschaut. Er oft sagt, da schaust du Tatort. Und tatsächlich schaue ich recht gerne am Sonntag auf die Nacht in Tatort. Und hat gesagt, das war der Bär Dietmar, der eben beim Tatort mitspielt. Und das war so der Erste und ja, die waren Wiederholungstäter, die kämen sehr, sehr gerne in die Region ein, sind irrsinnig liebe, wertschätzende Leute, also menschlich wertschätzend und die auch das Handwerk wertschätzen. Der Vince Griechmeier hat zu einem von seinen Gesamt-Weltcup-Siegen von Grammerstetten von der Gemeinde einen Schurch von mir geschenkt gekriegt.
Tolle Idee.
Hat mich auch irrsinnig gefreut, weil ja, von da, wo er herkommt mit der Landwirtschaft und er eben auf Handwerk einen großen Wert legt, habe ich mich irrsinnig gefreut, wie da die Anfrage gekommen ist. Und bei den Sneakern habe ich zum Beispiel für den Marko Arnautovic der für unser Nationalteam spielt, einen Schuh rumbauen dürfen. Also durchwegs eine Kulturbranche, einige Musiker dabei. Aber was ich immer dazu sage, für mich hat jeder Kunde, egal welchen, und jetzt kommt wieder dieses komische Wort, welchen Status man in der Gesellschaft hat, genießt jeder Kunde die gleiche Wertschätzung und Wertschöpfung von mir, weil ich ja genauso schätze, wenn jetzt ein junger Gäserer in die Werkstatt kommt mit Anfang 20, der sagt, ich möchte einmal einen gescheiten Schuh haben und ich weiß,
Mama, der muss... Mama hat mir nie einen gekauft.
Und ich weiß aber, der muss sich vielleicht als manche andere das Geld doppelt und dreifach intensiver zusammensparen. Freut mich das genauso, als wie wenn ein bekanntes Gesicht bei mir einschneidet und sich einen Schuh machen lässt.
Super ist das. Ja, das ist nur eine Frage, bevor wir zu unserem ersten Word-Rap überhaupt kommen, das wir mit dem starten wir bei dir heute. Glaubst du, dass du mit deinem Handwerk zur Identität des Salzkammerguts beiträgst?
Ja, glaube ich sehr stark sogar. Ein kleines Symbol für das ist der Gäserer Schurch, der vor kurzem am Marktplatz durch die neue Marktplatzgestaltung in Gäusern gemacht und platziert wurde. Das war ein Projekt, das von der Gemeinde ins Leben gerufen worden ist, wo die polytechnischen Lehrgänge mitgearbeitet haben, die Schlosserei Deibler in Gäusern und ich, wo wir das zu dritt kreiert haben. Ich habe einen Schurch, einen ganz alten, abzeichnet und abfotografiert. Den haben wir dann riesengroß ausgedruckt. Der Däubler hat den geschmiedet dazu. Polytechnischer Lehrgang hat den Sockel unten. Das muss ja ein wahnsinnig schwerer und stabiler Sockel sein. Die haben den gegossen und gemacht. Und der ist im Juni am Marktplatz gestellt und präsentiert worden, was für mich eine irrsinnige Wertschätzung mein Handwerk gegenüber ist. Also es freut mich wahnsinnig, weil es gibt gerade im Salzkammergut, oder nehmen wir jetzt einfach nur Gäusern her, es gibt sehr viele extrem gute Handwerker. Und dass gerade mein Handwerk da, ich sage, als Wahrzeichen für Gäusern zur Schau gestellt wird, ehrt mich wirklich sehr. Mhm. Durch die lange Tradition, ja, ist halt schon so, dass viele wirklich mit ein paar Gäusern auch den Schuh identifizieren. Man sieht das auch, wenn man von der Bad Ischler gegen einer Fahrt nachlaufen, an der ganz alten Ortstafel von Gäusern ist unten ein Badelzwiegnade Schurch drauf. Ja, also sowas schätzt und ehrt mich sehr, dass ich eben auch mit meinem Handwerk da dazu beitragen darf.
Dann sind wir jetzt beim Salzkammergut und haben folgenden Word-Rap für dich. Bitte kurze Antworten. Am Salzkammergut schmeckt mir.
Semmelknödel.
Womit ist das am liebsten? Da grätsche ich gleich mal dazwischen noch.
Jetzt bin ich gespannt, ob das gut ankommt. Mit einer Schwammerlsauce.
Perfekt.
Wir lieben es. Ja. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Engstirnigkeit.
Mhm. Ja, das ist eine gute Antwort eigentlich, oder?
Absolut. Keine Frage mehr.
Ja, genau. Am Salzkammergut liebe ich.
Die Vielfältigkeit und unser Bergpanorama.
Mhm. Und am Salzkammergut fehlt mir?
Gar nichts.
Eigentlich die beste Antwort.
Wirklich gar nichts. Ich habe es fast erwartet jetzt, genau.
Und eine Frage haben wir noch.
Genau, eine Frage, letzte Frage unseres Word-Raps. Am Salzkammergut ist das Wertvollste für mich?
Du darfst Eigenwerbung machen. Ja.
Jeder Kunde, der zu mir kommt und Schuhe bestellt. Nein, stimmt nicht.
Nein, das Wertvollste ist für mich, da verbinde ich jetzt generell mein, dass ich das Privileg habe, dass ich da herinnen leben darf. Dazu in Freunde, dazu Familie. Und das ist für mich Heimat. Das ist für mich irrsinnig wertvoll. Ja, das war's.
Das ist die Quintessenz.
Ja, wunderschön.
Lieber Philipp Schwarz, vielen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch.
Absolut. Gibt zum Abschluss irgendwas noch, was du gern möchtest, dass die Welt über dich weiß?
Jetzt mache ich Eigenwerbung. Ja, also, dass ich nicht nur die, wie es eben von früher her heißt, die ganz schwaren, stabilen, genagelten Bergschuhe mache, sondern dass ich ein junger Schuhmachermeister bin, der sich kreativ auslebt und nicht nur sich im Maßschuhbereich zu Tode arbeitet, sondern dass ich auch mit Sneakern und anderen Ideen versuche, mich weiterzuentwickeln.
Schönes Schlusswort. Großartig.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Ich sogar danke.
Netzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.